Herzlich willkommen zu Drivers Seat, dem Podcast, der die Branche auf Trab hält. Der Blick in die Welt der Fenster- und Glasbranche wird Ihnen präsentiert von Alloblast, Ihrem Pionier für innovative Fenstersysteme.
Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem aktuellen Podcast. Wir haben diesmal wieder eine Spezialfolge, und zwar aus Anlass des 52. Stattfindens der Rosenheimer Fenstertage. Und da freue ich mich sehr, dass ich jetzt begrüßen darf einmal Herrn Dr. Peichel, den Geschäftsführer, dann unseren Daniel Mund, den Herrn Professor Dr. Lackner aus der Podcast-Crew und Herr Professor Dr. Häusler von der Institutsleitung. Ich fange jetzt einfach mal bei Ihnen an, Herr Dr. Peichel, wenn Sie vielleicht uns noch mal so ein bisschen mitnehmen in die Phase, in der so eine Veranstaltung konzipiert wird. Wer sitzt da mit am Tisch? Mit welchen Ideen geht man daran? Vielleicht können Sie da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Also um hier Licht ins Dunkel zu bringen, das machen wir doch gerne. Ja, also wir haben ja eine eigene Abteilung dafür, das ist die IFT-Akademie, und die ist schon für fast alle unsere Veranstaltungen, die wir machen, sind nicht nur die Fenstertage, wir haben auch die Tür- und Tortage, das Brandschutzforum und viele andere Formate, dass dort zunächst immer so der konzeptionelle Entwurf kommt. Da kommt ein Aufschlag, da kommt ein Rahmen, so, und dann werden aus unserem Haus die Fachabteilungen dazu mit einbezogen. Ich kann jetzt mal konkret machen an den Fenstertagen, also ich glaube übernächste Woche kommen wir zusammen. Unterschiedliche Mitarbeiter, also nicht nur die Chefitäten, sondern es ist ganz wichtig, dass wir da einen Querschnitt über das Haus haben. Da kommt nämlich auch am meisten dabei raus, und dann wird Manöverkritik geübt. So, dann wird Daumen rauf, Daumen runter. Es ist jetzt noch alles frisch, dass man das mit alles noch weiß und reflektieren kann. Und dann fließt es ein in die nächsten Veranstaltungen. Ich sage jetzt nicht, dass es wie so eine Art Fließbandproduktion ist. Jede Veranstaltung, also die muss schon auch mit entsprechender Akribie und Ernsthaftigkeit muss die auch geplant und durchgeführt werden, aber da gibt es schon fest definierte Prozesse. Und es ist also nicht so, dass wir im Elfenbeinturm uns irgendwo was ausdenken, denn ansonsten könnten wir so ein Format, die Fenstertage, auch gar nicht durchführen.
Die Redner, die hier heute und morgen auf der Bühne stehen, wer sucht die aus? Also ganz konkret und vor allen Dingen für mich die Frage, hört ihr auch auf die Teilnehmerschaft? Hört ihr auf Kritik oder auch auf Vorschläge, wenn irgendjemand kommt und sagt, Mensch, ich habe da jemanden, der ist ganz toll und der ist ein toller Vortragender und der kann mir Impulse liefern, das wäre auch was für die Fenstertagen.
Aber natürlich nehmen wir das mit auf. Also ich habe mir heute schon zig eigene E-Mails geschickt, ne, wo drin steht, was ich an Verbesserungsvorschlägen gehört habe, dass die auch gleich alle notiert sind. Immer gerne Vorschläge bringen. Wir sind ständig auf der Suche nach Referenten, und das Beste ist Mund-zu-Mund-Propaganda, wie bei allen Lebensentscheidungen auch. Wenn einer sagt, ich habe jemand Tolles gehört, letztens habe ich von einem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden auch schon einen Referenten zugeschickt bekommen. Also das sammeln wir alles. Und natürlich wollen wir die im Vorfeld auch schon mal gehört haben.
Und ich muss sagen, jetzt die letzten 2-3 Jahre habe ich relativ stark Einfluss genommen. Das war fast schon diktatorisch, was mir normalerweise gar nicht liegt. Und ich kenne einfach ganz viele Referenten, weil ich selber auf ganz vielen Konferenzen unterwegs bin. Und dann schlage ich einfach so Leute vor, die stelle ich dann zur Diskussion. Also das ist nicht so echte Diktatur, sondern es sind Vorschläge. Aber das waren eigentlich jetzt immer eine gute Sache. Wir haben heute eine Session gehabt, und in der Session, es ist ein Fassadenprojekt vorgestellt worden. 5 Minuten nach dem Vortrag habe ich schon die Gespräche geführt fürs nächste Jahr wegen einem Fassadenprojekt. Da habe ich einen Fassadenbauer angesprochen und gesagt, nächstes Jahr bist du dran.
Ja, vielleicht kann ich noch was ergänzen von meiner Seite aus. Wir haben ja zum ersten Mal, was mich sehr freut, im Vorfeld sozusagen jetzt zu den Rosenheimer Fenstertagen gestern die sogenannte Würungswerkstatt vorgeschlagen oder durchgeführt. Ich habe sie damals vorgeschlagen, mal reinzubringen, dass wir es einfach mal ausprobieren und da einfach nochmal vielleicht einen Mehrwert schaffen, auch für die Führungsebene, für die Managementebene. Und der Vorschlag ist gleich gut aufgenommen worden, haben wir dann auch entsprechend umgesetzt gestern und hat auch wirklich sehr, sehr gut, finde ich, in das Thema reingepasst, weil auch die Führung steht unter Wandel. Also nicht nur die Fensterbranche oder wie wir heute gehört haben, die ganze Welt, sondern auch in Führung oder in den Aufgaben einer Führungskraft ist sehr viel Wandel drin. Und es war ein super toller Workshop, muss man einfach sagen. Es war zwar eine kleine Gruppe, aber wir haben sehr intensiv gearbeitet und haben, glaube ich, da auch die Idee der Verbindung von den Theorien, Wissenschaft, aber auch der Praxis, die die Rosenheimer Fenstertage ja mit sich bringen, auch entsprechend in dieser Führungswerkstatt umsetzen können. Und das hat mich sehr gefreut und ich habe sehr viel Spaß dabei gehabt. Ich hoffe auch die Teilnehmer, ich will mich jetzt nicht selber loben, aber das Resümee war ganz positiv.
Führungswerkstatt, tolles neues Format, was hier jetzt stattgefunden hat gestern. Wird das denn fortgeführt? Macht ihr das nächstes Jahr oder macht ihr das vielleicht schon unterjährig weiter?
Die grundsätzliche Idee ist, das wirklich zu etablieren. Wir haben auch schon eine Idee für die Themen nächstes Jahr und werden die jetzt auch schon in die ganze Vermarktung einbinden, um da vielleicht ein bisschen früher dran zu sein. Da waren wir vielleicht einen Ticken zu spät dran, um das Ganze so ein bisschen in die Köpfe reinzubringen. Und diejenigen, die da waren, die haben auf jeden Fall gesagt, sie kommen nächstes Jahr wieder, unabhängig vom Thema, weil sie sehr stark berührt auch und die Themen einfach eine andere Welt so ein bisschen berühren, aber auch da eben viel aus Rosenheim mitgenommen werden kann, was wir Ihnen bieten können und ja, nächstes Jahr geht's weiter.
Ich habe jetzt eine Frage direkt an Sie, Herr Häusler, und zwar der wirklich tolle, spannende Vortrag heute von dem Herrn Sitzberger vom Porsche Consulting, der hat eine Abfrage gemacht unter den Zuhörern. Und zwar ging es nämlich da um die größten Herausforderungen der Akteure der Branche. Und ganz vorne war mit 60% die gesamtwirtschaftliche Situation. Das war eben das größte Problem oder die größte Herausforderung. Dann kam mit 50% die Facharbeiterverfügbarkeit. Dann anschließend das Material und die Energiekosten. Dann die Nachfrage. Das hat mich überrascht. Das war tatsächlich weiter hinten. Also offensichtlich ist die Nachfrage, also ob der Kunde wirklich was will oder nicht, das ist gar nicht so ganz oben auf der Agenda. Ihrer Meinung nach, was wird davon immer akuter in der Zukunft? Ja, was wird sich ausdehnen? Welche Herausforderungen werden größer und welche Herausforderungen werden sich vielleicht verflüchtigen?
Also das Erste ist, ich habe ohne irgendwas zu ahnen, exakt die ersten zwei getroffen. Als Nummer eins habe ich die gesamtwirtschaftliche Situation gesehen, als Nummer zwei den Fachkräftemangel. Ich glaube, wenn sich bei uns was tut, politisch und auch in der Wirtschaft insgesamt, dann wird die Nummer eins von der Liste nach hinten rutschen im Laufe der Zeit. Das ist einfach der Situation geschuldet jetzt. Und der Fachkräftemangel, der wird uns, glaube ich, länger erhalten bleiben. Und wir haben, das habe ich auch im Vortrag heute versucht rüberzubringen, oder ich kann anknüpfen an die Frage des Wissensunternehmens. Unser Institut ist ganz krass betroffen von Fachkräften. Unser Wissen ist unser höchstes Gut. Und wenn es keine Fachkräfte mehr gibt, dann schauen wir alt aus. Aber es gibt zum Glück die Digitalisierung mit künstlicher Intelligenz und da kann man Fachkräfte entlasten. Und ich erwarte mir eigentlich für die Zukunft, dass die Nummer zwei, eben der Fachkräftemangel, der real mit Sicherheit schlimmer wird. Aber wenn die Fachkräfte durch künstliche Intelligenz entlastet werden können bei der Arbeit, dass sie effizienter arbeiten können, dass sie sich aufs Wesentliche konzentrieren, wo ihr eigentliches Fachwissen zum Tragen kommt, dann könnte das auch von der Prioritätenliste mit der Zeit etwas nach hinten rutschen. Ich muss aber auch sagen, ich hätte es jetzt nicht genannt, die Nachfrage als Nummer 1 und 2, aber es hat mich sehr gewundert, dass das so weit abgeschlagen hinten dran ist, weil wir in der Branche normalerweise darüber reden, es wird enger alles und wir wissen ja auch von Insolvenzen und so weiter, die kommen jetzt nicht bloß alleine von der gesamtwirtschaftlichen Lage und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das mit der Nachfrage, je nachdem was passiert, irgendwann auch wieder nach vorne rutscht. Das ist vielleicht bloß ein Gefühl heute gewesen, auch bei mir, zu sagen, die gesamtwirtschaftliche Lage ist ganz vorne, aber die wirkt sich natürlich aus dann in mangelnden Aufträgen. Und das wird nicht an uns vorübergehen, dass ab und zu mal das eine vor uns, das andere hinten ist. Aber wie gesagt, die Ist-Situation sehe ich so, wie es da gesehen wurde, mit Ausnahme der Auftragslage.
Ich möchte auch noch mal kurz was dazu sagen, weil ich finde, man muss diese Ergebnisse natürlich schon ein bisschen hinterfragen. Die Frage ist ja, inwiefern die gesamtwirtschaftliche Situation von der Nachfrage überhaupt entkoppelbar ist. Also wenn die Leute kein Geld in der Tasche haben, dann ist die Konsumbereitschaft einfach nicht vorhanden. Das ist ganz kurz nochmal, weil Sie das vorher angesprochen hatten, den Vortrag, den fand ich ganz spannend und da habe ich nämlich auch alle drei Protagonisten kurz vor der Kamera gehabt. Das war einmal die Frau Billeck, geschäftsführende Partnerin eines bekannten Architekturbüros, dann war das der Herr Drechsler von der Firma Schindler und es war dabei der Herr Anders. Das wäre nochmal so ein Punkt gewesen, für mich eigentlich ein ganz tolles Beispiel dafür, dass diese Veranstaltung, diese Rosenheimer Fenstertage, die wir alle ja lieb gewonnen haben, die ganze Branche lieb gewonnen hat, natürlich trotzdem auch eine tolle Gelegenheit ist, um mit anderen Partnern in der Wertschöpfungskette, die vielleicht nicht nur in der Fensterwelt beheimatet sind, ins Gespräch zu kommen. Also das war eigentlich, ich sage mal, das Setup von diesem Vortrag war eigentlich fast so ein bisschen typisch dafür, wie Netzwerken auch in der Zukunft aussehen könnte.
Da muss ich jetzt als Erstes sagen, danke, wenn Sie das so sehen. Aber als Zweites muss ich sagen, da war vorher eine andere Abfrage von einem Referenten. Ich weiß es nicht mehr, wer es war. Und der hat gefragt, warum sind Sie heute eigentlich hier? Und da waren Netzwerken auf Platz 1. Und bei mir persönlich ist es genauso. Also ich bin jetzt, ich glaube 40 Mal oder 42 Mal war ich auf den Fenstertagen, auch bevor ich jetzt im IFT tätig war. Und das Netzwerken war immer das Wichtigste. Und aus meiner persönlichen Erfahrung, von meinem persönlichen Karriere und alles und auch meinem beruflichen Erfolg, den ich gehabt habe, kommt das meiste aus dem Netzwerk raus. Also das persönliche Wissen, das kommt deutlich hinterher. Also wenn ich die richtigen Leute kenne, dann komme ich weiter. Und deswegen habe ich auch in meinem Vortrag sehr stark dafür plädiert, wir sind eine sehr kleinteilige Branche bei uns im ganzen Bauwesen und im Fenster- und Fassadenbau. Die Lieferketten sind unendlich lang mit ganz vielen, vielen Beteiligten. Wir können aber nur dann erfolgreich sein, wenn wir zusammenarbeiten. Und das beginnt bei so einer Konferenz wie den Fenstertagen, dass man sich hier einfach miteinander unterhält. Einer hat zu mir danach gesagt, nach dem Vortrag, sicherlich sehen das alle so, aber wenn Sie wieder heimgehen, dann ist es mit der Kooperation wieder vorbei.
Das wollen wir nicht hoffen. Mir ist jetzt trotzdem nochmal wichtig, auch nochmal über die Institutsleitung, über Sie, Herr Professor Häusler, nochmal ein Wort zu verlieren, weil das heute auch einfach ganz stark Thema war, dass einfach letztendlich auch durch den Wechsel in der Institutsleitung da Impulse reingekommen sind und, das erlaube ich mir zu sagen, es wurde mehrfach auch gesagt, es ist vielleicht kein Nachteil, dass Ihnen, Herr Professor Häusler, jetzt auch jemand da mit dazugekommen ist, der die letzten Jahre zwar engen Kontakt zum IFT hatte, aber beruflich auch außerhalb des Instituts tätig war. Ist es legitim, das so festzuhalten, dass es vielleicht manchmal ganz gut ist, sage ich mal, dass da auch ein bisschen Bewegung reingekommen ist auf diese Weise, Herr Dr. Peichel?
Das ist mehr als legitim. Also ich kam ja vor, jetzt bin auch schon über 20 Jahre dabei, auch extern dazu gestoßen und man hatte auch dann, wie sagen wir, einen frischen Wind mit reingebracht. Jetzt steht unser Haus aber auch dafür, und das finde ich ein Qualitätsmerkmal, dass wir Mitarbeiter haben. Dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum einer Mitarbeiterin, der Chefin unserer QM-Abteilung. Und ich werde nie vergessen, wir haben ja mal mit UL näher kooperiert. Und die haben sich dann plötzlich die haben sie alle aufgelöst. In kürzester Zeit waren alle weg. Und nach 5, 6 Jahren treffen wir da einen in den Nürnberg auf der Messe. Und dann hat er sich umgeschaut und hat gesagt, das sind ja noch alle da von euch. Das ist ja der Wahnsinn. Alle Spieler sind in Nürnberg. Ja. Und er hat gesagt, das ist also einzigartig. Das ist ein tolles Kriterium. Also die Mischung muss passen. So, diese Reputation, was wir haben als Know-how-Träger, als orientierender Leuchtturm in der Branche und alles, was man damit verbindet, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern das ist menschengemacht. So, und natürlich muss es aber immer wieder mit Zufuhr von außen aufgefrischt werden. Und da sage ich eins, wir haben bisher immer gute Erfahrungen gemacht, wenn Leute von außen bei uns eingestiegen sind. Die merken nämlich, wie, ich sag mal, anständig wir untereinander umgehen. Winfried schätzt es auch außerordentlich. Und den neuen Drive, den die mitbringen, der tut uns immer gut. Und an der Spitze, wenn man das auch so merkt, ist es ja umso besser.
Also das wollte ich gerade genau in die gleiche Richtung, was dazu sagen, was du gerade gesagt hast, Jochen. Wenn man von außen reinkommt, da kann man die besten Ideen haben. Wenn die im Unternehmen dann nicht angenommen werden, dann erreicht man nichts. Aber das ist hier ganz anders. Also man wird freundlich aufgenommen. Und es sind verdammt wenig Leute, die überhaupt skeptisch sind. Die meisten sind froh, dass irgendwas ist, dass ein Neuer kommt. Und ich habe in 2 guten Firmen gearbeitet in meinem Berufsleben, aber so freundlich bin ich noch nirgendwo empfangen worden wie in Rosenheim.
Vielleicht abschließend dazu nochmal ganz kurz. Es wurde mehrfach wirklich gesagt, man müsse Ihnen dankbar sein, dass Sie nach einem erfüllten Berufsleben, sage ich mal, sich diese Aufgabe nochmal ans Bein heften, wenn ich es mal umgangssprachlich sagen darf. Bei mir ist aber der gegenteilige Eindruck entstanden und ich glaube bei vielen anderen auch. Sie haben das eigentlich auch letztes Jahr schon angedeutet. Sie sind da wirklich mit Freude an dieses Thema rangegangen. Vielleicht können Sie noch mal kurz was dazu sagen und vielleicht auch noch mal kurz so zur persönlichen Zielstellung? Hat man überhaupt eine Vorstellung davon, was auf einen zukommt und wie geht man eine solche Aufgabe an?
Also zum einen ist es tatsächlich so, dass ich mich sehr gefreut habe, wie ich gefragt worden bin, ob ich für 4 Tage vor einem Jahr auf den Fenstertagen aushelfen könnte. Und dann sind das 4 Tagen 6 Wochen geworden. Und dann ist ein Vertrag formuliert worden, da sind dann 6 Monate drauf gestanden und der Starttermin war in der Zukunft. Das war nicht aus der Vergangenheit rausgerechnet. Und wie dann die nächste Frage war, wo wir überlegt haben, wer könnte denn das jetzt weitermachen irgendwo, wo ich dann wieder gefragt worden bin, ob ich mir das auch vorstellen könnte, habe ich mich abermals gefreut, weil einfach der Job als Institutsleiter für mich in meinem Berufsleben ein ganz toller Abschluss ist. Also ich habe als Entwicklungsingenieur angefangen, habe dann das Testcenter bei Gartner damals geleitet, habe dann Forschung und Entwicklung geleitet, habe später bei Schüco dann auch Forschung und Entwicklung geleitet, bin dann ins Großprojektgeschäft vorher schon mal abgedriftet und später dann wieder bei Schüco. Aber das eine hat mir halt noch gefehlt, in so einem Institut mal zu arbeiten. Und das ist halt toll. Und was der Herr Peichel selber live miterlebt hat, ich war letztes Jahr auf den Fenstertagen und habe die Eindrücke aufgesaugt. Ich war ja plötzlich in einer anderen Rolle, nicht mehr als Gast, sondern so als Hauptreferent und bei den anderen Sachen auch immer wieder mit dabei, bei den Pressekonferenzen und so weiter. Und auf dem Rückweg von den Fenstertagen nach Hause habe ich ihm einen Vorschlag, also habe ich geschrieben dann, ich bin zu Hause angekommen, was wir in der Zukunft alles machen sollten. Und das haben wir jetzt durchgesetzt, die letzten 12 Monate.
Vielleicht ganz kurz aus Vorstandssicht möchte ich das einfach auch nochmal ergänzen, was gesagt wurde. Also man merkt einfach, Winfried, dass du sehr viele gute Ideen reinbringst. Aber das, was auch der Jochen gesagt hat, ist ganz wichtig. Es trifft auf eine auch erfahrene Mannschaft, die gleichzeitig offen ist für Neues und nicht sagt, das war schon immer so. Das gibt ja auch bei ganz vielen, sondern das ist was, wo die Erfahrung auf Neugier trifft, würde ich es jetzt mal so nennen. Und das ist natürlich eine Mischung, die macht es dann super spannend. Und ich finde das auch gerade, ich bin jetzt nicht so oft da, nur immer zu den Abstimmungen, aber man spürt das. Also man spürt das, wenn man ins Haus kommt, das ist das, was immer gesagt wird, diesen Spirit, der sich verändert hat. Gleichzeitig aber auch dieses, sage ich jetzt mal, traditionelle, erfahrene, dieses Know-how, das da ist, das unfassbar groß ist. Mit diesen einzelnen Impulsen ist eine tolle Mischung. Und ich freue mich drauf, das die nächsten Jahre auch hoffentlich begleiten zu dürfen.
Ich möchte eine andere Frage aufwerfen. Ich weiß auch gar nicht, wer mir diese Frage am besten beantworten kann von Ihnen beiden, Herr Häusler oder Herr Peichel. Und zwar, wir wissen alle, die Fensterbauer klagen über eine ausufernde Bürokratie, also in jeder Hinsicht. Sie kommen nicht mehr zur Wertschöpfung, sondern sie müssen ganz viel Papierkram erledigen. Stichwort Bürokratisierung und Bauturbo auch. Also die Produkte werden auch gleichzeitig teurer. So, jetzt die Frage, ist IFT, manchmal könnte der Fensterbauer geneigt sein, das IFT sorgt vielleicht auch für Bürokratisierung in der Branche. Gibt es andere, oder was sagt ihr, was ist eure Antwort dann? Gibt es Möglichkeiten, ist das IFT bestrebt, diese Regularien auch für den Fensterbauer erträglich zu gestalten?
Die Frage ist jetzt bei mir Volltreffer, weil mich hat Bürokratisierung mein ganzes Berufsleben über total genervt. Und wie ich dann gesagt habe, ich fange hier am IFT an, dann habe ich gesagt, unter einer Voraussetzung, mit diesen Themen möchte ich mich nicht beschäftigen. Und dann bin ich hier reingewachsen und habe dann festgestellt, das ist so ein drängendes Problem, dass ich das nicht ignorieren kann. Und dann habe ich mich zum Teil mit den Kollegen abgestimmt, aber einen großen Teil davon habe ich mir einfach aus meinem eigenen Hirn raus so entwickelt. Wir sind ein Dienstleister für die Branche und deswegen können wir nicht die Leute irgendwie da geißeln mit unseren Methoden, sondern wir müssen die entlasten. Und ich sehe eine ganz wesentliche Aufgabe, da bin ich jetzt auch schon aktiv dran. Am 30. Oktober bin ich in Berlin dann beim Bauministerium. Und da habe ich die Möglichkeit dann, unsere Bedenken bei der aktuellen Bauproduktenverordnung dort zu präsentieren. Da sind auch EU-Leute dabei.
Können Sie das vielleicht exemplarisch an 1-2 Punkten mal ganz kurz anreißen? Was sind es für Themen, wo Sie sagen, da müsste vielleicht nochmal mit Praktikern drüber geredet werden bei der Bauproduktenverordnung?
Und zwar, da ist unter anderem Folgendes und das beweist, dass wir also nicht die sind, die Leute alle geißeln wollen. Da kommt die Declaration of Performance and Conformity, also so ein Produkt, passt, sage ich mal, dazu. Wie ich dann nach einer Zeit festgestellt habe, dass das relativ komplex wird, alles mit der Bauproduktenverordnung, habe ich aus dem Arbeitskreis von dem Produktbeirat vom IFT raus so eine Gruppe gebildet und wir haben uns dann damit beschäftigt. Und dann hat der Herr Koos vom Fenster- und Fassadenverband, der ist ganz, ganz viel unterwegs bei solchen Normensitzungen und Ausschüssen und so weiter. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sollen wir nicht ein Positionspapier schreiben ans Bauministerium und versuchen, das Elend da ein bisschen zu reduzieren. Und dann hat der natürlich durch seine Erfahrung unglaubliches Wissen dabei und unheimlich viel Munition geliefert. Und da war ein Beispiel dabei, mit dem ich jetzt dann auch in Berlin bei so einer Veranstaltung auftreten werde. Es gibt in Europa im Jahr ungefähr 70 Millionen Fenster, die gebaut werden. Und da gibt es eine Verordnung, dass für jedes Fenster, das sich vom anderen unterscheidet, und das ist bei unserer Branche, sind es praktisch alle. Jedes Fenster ist entweder ein Zentimeter breiter oder schmäler oder hat einen Griff links oder rechts oder ein bisschen anderes Glas drin oder irgendwas. Für jedes dieser Fenster muss eine solche Leistungserklärung und ausgefüllt werden, für jedes einzelne. Und zwar von dem Hersteller am Ende. Und das ist aber nicht genug. Der muss dann diese Leistungserklärung an ein Certified Body, also so ein Institut wie das IFT Rosenheim, schicken zur Überprüfung, ob er das richtig gemacht hat, und dann muss das Institut das ausfüllen, ankreuzen und so weiter, unterschreiben. Und das muss man die Rechnung mal betrachten, 70 Millionen Fenster pro Jahr. Wir haben ungefähr 50 solche akkreditierten oder Notified Bodies in Europa. Die arbeiten ungefähr, ganz grob gesagt, 220, 230 Tage im Jahr. Und dann fallen auf jedes Institut, auch aufs IFT Rosenheim, pro Tag 6.000 Überprüfungen von solchen Leistungserklärungen. Und damit gehe ich nach Berlin und sage, wie soll das sein? Ich könnte ja andersrum sagen, perfekt, wir stellen 200 Leute ein, wir wachsen jetzt enorm, aber ich glaube, das wäre eine Aktion mit ganz kurzer Wirkdauer, weil die Leute würden uns halbwegs erschlagen dann, der Markt. Und da kämpfen wir dafür, dass die Bürokratie abgebaut wird. Und wie jemand auf so einen unsinnigen Schwachsinn kommen kann, kann ich echt deutlich haben, im Podcast sagen, ist mir völlig rätselhaft.
Vielleicht nur eine Anmerkung dazu. Das ist ja automatisch eigentlich verbunden damit, dass auch Konsolidierungstendenzen im Markt weiter Vorschub geleistet wird, weil ich sag mal, KMUs können sowas erst recht nicht handeln. Also wenn überhaupt, dann ist das was, was die bestimmt auch nicht gut finden, aber Großunternehmen haben dafür vielleicht einfach noch eher den personellen Overhead, um mit sowas umzugehen.
100% richtig. Und also ich komme ja aus größeren Unternehmen aus der Vergangenheit raus. Ich habe jetzt auch im IFT gelernt, es gibt viele kleine, sehr viele kleine. Und unter den kleinen gibt es auch relativ viel Holzfensterhersteller. Und die Holzfensterhersteller, denen fehlt viel Background von irgendwelchen Zulieferern dabei. Und die können das in der Form mit Sicherheit nicht bewältigen. Und da müssen wir die Branche davor schützen. Und das ist eben eine der Aufgaben des IFT Rosenheim, meines Wissens nach neuerem Wissen, früher hatte ich das nicht, dass wir die Branche schützen vor solchen unsinnigen Sachen. Ich kann nicht sicher sein, dass das klappt alles, aber ich habe zum Beispiel jetzt im Bauministerium offene Ohren gefunden dabei. Die haben mich jetzt eingeladen. Ich habe denen ein Schreiben hingeschickt mit den Bedenken, waren mehr natürlich, nicht bloß das eine Thema. Und dann laden die einen ein, laden die EU-Leute ein und sagen, erklär denen mal, was da schiefläuft. Und das dürfen wir als IFT viel leichter sowas sagen als irgendein Hersteller. Weil das ist dann wieder Lobbyismus oder irgendwas heißt dann. Aber als IFT haben wir eine unabhängige Rolle und die sollten wir auch ausnutzen im Sinne der Branche. Und wir sind nicht ein profitorientiertes Prüf- und Zertifizierungsinstitut, sondern wir sind, ich sage es mal nochmal das Wort von vorher, ich betrachte uns so als Wissenszentrum der Branche, aber auch eben als Schutz. Wahl gegen solche überbordende Bürokratie.
Ich habe noch eine Frage an Dr. Peichel. Und zwar, also das Motto hier auf den Fenstertagen ist ja eine Branche im Wandel. Ich wollte mal wissen, das IFT im Wandel, wie gut ist das IFT aufgestellt in Sachen Blick in die Zukunft? Gibt es irgendwie, was haben Sie für ein Gefühl, wenn Sie jetzt an das IFT in 3 bis 5 Jahren denken?
Ich bin für das IFT an sich überhaupt nicht bange. Denn das, was auch an steigenden Herausforderungen kommt. Und müssen wir nur gucken, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, die konstruktiven Eigenschaften an Produkte aufgrund von den ganzen Extremwetterereignissen. Ne? Da muss es auch jemand geben, der dieses Know-how auch, ich sag mal, gebündelt, geordnet, systematisiert zur Verfügung stellen kann. Und das sind wir. So, und auch, mein Winfried hat ja heute Vormittag da diese Analogie aufgemacht, so der Trend zur Größe, ne? Du musst dich entscheiden, bist du im Premium oder bist du im Basissegment tätig, ne? Beide Seiten brauchen jemand wie uns. Und diesen Service werden wir bieten. Wir haben Ideen, wie wir uns dort sortieren müssen, auf welche Schwerpunkte wir uns da einsetzen müssen. Und wir haben da schon einen Grundfahrplan entwickelt, welche Schritte wir jetzt angehen müssen. Die können wir jetzt allerdings hier nicht jetzt schon alle parat legen. Da musst du erstmal noch der Vorstand sagen, jawohl, wunderbar, das machen wir so. Aber wir gehen da jetzt nicht irgendwie naiv oder sowas, oder wie ist es heute? Wir warten mal ab und was da kommt. Nee, das tun wir nicht.
Dann darf ich mich bei den Herren bedanken. Vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, Herr Dr. Peichel, Herr Professor Häusler, ganz frisch vom ersten Veranstaltungstag auf den Rosenheimer Fenstertagen ein paar Eindrücke zu besprechen, auch einen kleinen Ausblick zu machen. Ich freue mich drauf, wenn wir da weiter im Kontakt bleiben. Allein das Thema Umbau, IFT, Haus des Wissens, wäre nochmal so ein Schlagwort gewesen, aber da müssen wir noch eine Folge dafür einplanen. Nochmal vielen Dank für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute im Treiber-Seat. Bis zum nächsten Mal natürlich. Bleiben Sie gesund und kaufen Sie unsere Aluplast-Profile, und zwar in rauen Mengen.